Deutschlandfunk, Medias Res.
Über Europas digitale Souveränität reden wir jetzt hier im Deutschlandfunk. Denn genau jetzt treffen sich auch Kanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei diesem deutsch-französischen Gipfel zur europäischen digitalen Souveränität. Man sieht also, auch für die beiden Staats- und Regierungschefs ist das Thema von großer Bedeutung. Offizielle Gastgeber sind die Digitalminister aus Deutschland und Frankreich. Und Deutschlands Minister Carsten Wildberger hat heute Vormittag schon seine Sichtweise klargestellt. Der Zug sei nicht abgefahren, aufzuholen gegenüber den USA und China, das sei auf jeden Fall möglich. Ist das berechtigter Optimismus? Und was droht dafür, zum Beispiel beim Datenschutz auf der Strecke zu bleiben? Darüber habe ich eben vor der Sendung mit Aline Blankertz gesprochen. Sie ist studierte Ökonomin, war unter anderem tätig bei Wikimedia Deutschland und sie hat die NGO Rebalance Now gegründet. Dort beschäftigt sie sich mit der Macht von Technologiekonzernen, damit wie diese Macht eingeschränkt werden kann und zu welchen Problemen die Monopolstellung einiger weniger Unternehmen führt. Guten Tag, Frau Blankertz.
Guten Tag.
Frau Blankertz, sind wir ab heute auf dem Weg in die Unabhängigkeit?
Das hängt davon ab, was Sie als Unabhängigkeit verstehen. Ich fürchte, dass hier auch auf dem Gipfel einige Signale gesendet werden, die manche Abhängigkeiten eher noch verstärken und zementieren.
Was das ganz konkret bedeutet, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber zunächst einmal auch die Frage, wenn wir über digitale Unabhängigkeit, über Souveränität sprechen, was heißt das denn ganz konkret?
Auch da kann ich nur darauf verweisen, dass unterschiedliche Gruppen und Menschen das unterschiedlich verstehen. Und auch Google, Microsoft und Amazon werben damit, dass sie Souveränität ermöglichen wollen. Was ich wichtig finde, dabei in den Blick zu nehmen, ist, dass es möglich sein sollte, nicht allein von großen Technologieunternehmen abhängig zu sein und gerade durch den zunehmenden Willen der US-Regierung darüber auch politische Ziele zu verfolgen, haben wir dafür gerade ein ganz neues Bewusstsein.
Sie beschreiben da jetzt also, dass es unterschiedlichen Blick auf diese Unabhängigkeit gibt. Aus Ihrer Perspektive heißt es dann, unabhängig zu sein, dass man zum Beispiel keine Google-Betriebssysteme mehr nutzt auf dem Handy, dass man keine Messenger-Dienste wie WhatsApp mehr benutzt. Was konkret aus Ihrer Sichtweise heißt digitale Unabhängigkeit?
Digitale Unabhängigkeit sollte auf jeden Fall bedeuten, dass es Wahlmöglichkeiten gibt. Und das heißt nicht, dass wir alle von heute auf morgen kein beispielsweise Android als Betriebssystem auf dem Handy mehr verwenden dürfen. Das heißt nur, dass wir sicherstellen sollten, dass wir zum einen Technologie so regulieren, dass sie wirklich den Menschen dient und dass wir möglichst offene, gemeinwohlorientierte Alternativen entwickeln und stärken.
Und das kann am besten dann passieren, wenn europäische Unternehmen beteiligt sind? Oder ist das für Sie dann eher zweitrangig, die Frage?
Das ist miteinander verbunden. Und das wird insofern einfacher, wenn es europäische Unternehmen sind, weil man bei denen eben auch europäische Gesetze eindeutig durchsetzen kann. Da sehen wir eben gerade zunehmend im Digitalbereich, dass das sehr, sehr schwierig wird, das bei US-Unternehmen zu tun, weil dort dann mit Handelskrieg gedroht wird.
Sie haben eben angesprochen, dass es auch jetzt bei der Konferenz in Berlin sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt. Es ist klargestellt worden vom Digitalminister Carsten Wildberger, dass es eine Konferenz ist, an der Unternehmen beteiligt sind, an der aber eben auch die Zivilgesellschaft mitbeteiligt sein soll. Aus Ihrer Sicht ist es das oder ist das dann doch eher eine Konferenz der Unternehmen?
Es ist primär eine Konferenz für Unternehmen, die eben auch in den Reden ganz direkt adressiert werden. Und was dabei aber nochmal besonders wichtig ist, zu sehen ist, um welche Unternehmen es geht. Denn beispielsweise ist auch der deutsche Digitalverband Bitkom maßgeblich mit am Programm und auch am Rahmenprogramm beteiligt. Und dort wissen wir auch, sind auch Big Tech weiterhin sehr maßgeblich mit involviert. Und auch die Startups, um die es hier gehen soll, sind an vielen Stellen weiterhin von den großen Technologieunternehmen abhängig. Also an der Stelle finde ich es wichtig zu betonen, dass eben auch die Analyse der Abhängigkeiten leider oft noch etwas zu kurz gegriffen ist.
Und als Sie eben davon gesprochen haben, dass in bestimmten Bereichen eher jetzt auch die Signale doch in Richtung einer weiteren Abhängigkeit gestellt werden, was meinten Sie damit?
Damit meine ich, dass wir heute gehört haben, dass es vor allem mehr Fokus auf Frontier AI geben soll. Also Deutschland und Frankreich kündigen hier eine Initiative an, die diese Spitzenforschung vorantreiben soll. Dabei wissen wir, also es ist belegt, dass eben auch nochmal diese großen Technologieunternehmen Amazon, Google, Microsoft maßgeblich daran beteiligt sind, die Wissenschaft zu steuern, in welche Richtung die dort geht. Also beispielsweise bei Google ist bekannt, dass sie allein in den letzten Jahren in über 6.000 Startups investiert haben. Also auch dort sind die Abhängigkeiten so tief, und das nicht zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, statt auf breite Technologien zu setzen, genau die fördern zu wollen, von denen Big Tech am meisten profitieren, halte ich für sehr problematisch.
Womit wir auch nochmal bei dem Punkt wären, den Sie eben angesprochen haben, für wen jetzt oder auf wen der Fokus gerichtet ist bei dieser Konferenz. Einen anderen Aspekt, den Sie angesprochen haben, eben ist die Regulierung. In dieser Woche, da wird die EU-Kommission ja noch einen Gesetzesvorschlag zum Thema präsentieren, den sogenannten digitalen Omnibus. Da sagen Kritiker, dass da Schutzrechte beim Datenschutz etwa geschliffen werden. Andere sagen, es geht eben auch nur so, wenn man aufholen will, dass man die Regulierung zurückfährt. Ist das das Spannungsverhältnis, in dem sich auch die Politik da bewegt?
Das ist ein vermeintliches Spannungsverhältnis, das auch hier immer wieder so formuliert wird. Da ist es aus meiner Sicht wichtig zu verstehen, dass dort immer über ein vermeintliches Rennen oder ein Wettrennen gesprochen wird, bei dem Europa aufholen oder sogar gewinnen sollte. Das halte ich für ein falsches Verständnis davon, denn in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben wir immer darüber geredet, dass Regulierung auch Innovation steuern und lenken soll. Also dass wir auch darüber reden sollten, welche Innovationen, welche Technologien wir haben wollen. Und dafür ist eine gute Regulierung wichtig. Mhm. Natürlich gibt es auch einzelne Regulierungselemente, bei denen man darüber sprechen kann, ob sie anders ausgestaltet sein sollten. Aber was sich hier ankündigt, ist ein sehr allgemeines Runterfahren von Regulierung, das an vielen Stellen für Umwelt, für Grundrechte sehr herausfordernd wird.
Heißt dann aber auch, dass bestimmte Technologie, bestimmte Innovationen in Europa nicht möglich sind, wenn wir an unserem Regulierungsrahmen festhalten, zum Beispiel mit Blick auf die KI, die nun mal riesige Datenmengen braucht, was sich im Umkehrschluss schwer verträgt mit Datenschutz zum Beispiel?
Ja, das kann durchaus bedeuten. Also wenn wir sagen, es gibt bestimmte Formen von KI, die nur dann möglich sind, wenn wir Grundrechte, die wir in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, wenn wir die zurückfahren, dann würde ich sehr stark dafür plädieren, dass das auch nicht die Arten von KI sind, die wir hier in Europa fördern sollten.
Aline Blankertz, Digitalökonomin und Mitgründerin der NGO Rebalance Now. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.